Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oswald im Studio. Berlin gilt als die Hauptstadt von Kunst, Kultur, Start-ups und auch eher unrühmlich als Hauptstadt der Autodiebstähle. Fast jedes dritte Auto deutschlandweit wird in Berlin geklaut. Rein rechnerisch ist das also eins alle zwei Stunden, heißt es vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. RBB24-Reporterin Helena Dehler hat einen Bestohlenen getroffen.
Tom sucht sein Auto. Seit zwei Tagen läuft er die Straßen rund um seine Wohnung in Berlin-Mitte ab. Sein schwarzer Kia ist weg.
Mir wurde gesagt, dass die Bande, oder dass es ja wahrscheinlich organisiert ist, die gehen meist so vor, dass sie das Auto halt auslesen. Dann fahren sie 4 bis 5 Straßen weiter, stellen das Auto ab, lassen das 2, 3 Tage stehen und dann holen sie es nochmal ab. Wieso, frag mich nicht, aber bin ich halt ein bisschen rumgelaufen, aber ja, keine Chance.
Passiert ist der Diebstahl erst vor 2 Tagen.
Haben wie immer vor der Tür geparkt eigentlich, die Sachen ausgeladen, Auto offen gelassen. Dann zugeschlossen, dann saß ich oben. 1,5 Stunden später wollte ich mit dem Hund gehen, eine Runde, komm nach unten und das Auto ist weg.
Rein statistisch gesehen passiert das in Berlin alle 2 Stunden. Das zeigen zumindest die Zahlen, die der Gesamtverband der Versicherer veröffentlicht hat. Die Statistik erfasst alle Autos, die kaskoversichert sind. Das sind die meisten. Am beliebtesten bei den Autodieben sind moderne Modelle, die oft anstatt eines Schlüssels einen Transponder haben. So war es auch bei Toms Auto. Sogenannte Keyless-Systeme seien schon lange eine bekannte Schwachstelle, sagt Claudia Löffler vom ADAC.
Die Diebe, die benutzen einen Reichweitenverlängerer. Das funktioniert so, indem sie ein kleines Gerät beim Autoschlüssel haben und ein weiteres Gerät an der Autotür. Damit verlängert sich dann die Reichweite. Funktioniert auch hervorragend, wenn man zum Beispiel nur im Café sitzt oder vielleicht zu Hause ist und den Schlüssel am Fenster liegen hat. Und dann öffnet sich die Tür von alleine. Die Diebe steigen ein, drücken dann den Knopf, fahren mit dem Wagen los und können dann so lange fahren, wie der Sprit reicht.
Sich dagegen schützen ist gar nicht so einfach. Grundsätzlich gilt, wer sein Auto direkt vor der Wohnung parkt, sollte den Schlüssel außerhalb der Reichweite aufbewahren, mit der man das Auto öffnen kann. Oder in einer metallenen Box versorgen. Die Aufklärungsquote bei Autodiebstählen lag in Berlin im Jahr 2023 bei rund 10%. Auch Tom aus Mitte glaubt nicht so wirklich daran, dass er sein Auto wiederfindet. Was bleibt, ist ein mulmiges Gefühl.
War schon schockierend. Erstmal muss man ja überlegen, wurde ich beobachtet, wie lange wurde ich beobachtet, würden die es wieder tun, wieso mein Auto? Schwierig, ja.
Ein kleiner Trost für Tom, sein Auto war ein Leasingfahrzeug. Die Rate und die Selbstbeteiligung der Versicherung muss er zwar bezahlen, er wird aber über die Leasingfirma ein neues Auto kriegen. Es sei denn, er findet sein Auto doch noch.
Berlin, Hauptstadt der Autodiebe, RBB24-Reporterin Helena Dehler berichtete. Und wir bleiben beim Thema Mobilität, wechseln aber von der Straße auf die Schiene, auf die sogenannte Ostbahn zwischen Berlin, dem Oderbruch und Koszczin in Polen. Die Zuglinie ist ein Beispiel dafür, wie dringend der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel vorankommen müsste. Auch das eines der Themen, das wir beleuchten in unserer Serie Brandenburg vor der Wahl, was das Land bewegt. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat mit Pendlern im Zug besprochen, was ihnen wichtig ist.
Morgens um 6.50 Uhr wird das Einsteigen in die Ostbahn am Bahnhof Müncheberg schon schwierig. Die Fahrgäste stehen schon im Türbereich. Die Sitzplätze sind alle längst besetzt. Wie jeden Morgen, sagt Manuela Reiner. Auch sie pendelt täglich vom Oderbruch nach Berlin.
Ja, das ist ein normales Bild. Und Sie sehen es die Klimaanlage nicht an. Also Klimaanlage funktioniert selten. Von daher ist es auch so, dass hier auch schon Leute kollabiert sind.
Die Ostbahnlinie ist noch nicht elektrifiziert. Deswegen muss die private Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft hier Dieselloks einsetzen. Eine Zulassung, um auch nach Polen einfahren zu können, haben aber nur wenige, meist ältere und deswegen oft störanfällige Bahnen. Die Fahrgäste baden es aus, sagt Manuela Reiner, die eine Initiative für den Ausbau der Strecke mitgegründet hat. Regelmäßig würden auch die Toiletten ausfallen, sagt Reiners Mitstreiterin Nina Gold.
Und wenn dann eine Toilette funktioniert, dann ist es oft auf dem Heimweg schon so, dass sie randvoll sind. Es ist eine Tortur. Das haben auch schon Leute in den Zug gemacht und teilweise schwappt die Pisse wirklich durch den Zug.
Die Initiative fordert im Verbund mit Wirtschaftsverbänden und verschiedenen Parteien den schnellen Ausbau, um ein zeitgemäßes Nahverkehrsangebot machen zu können, erklärt der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Ostbahn, verschiedene Anrainergemeinden, Frank Schütz.
Dass diese Bahnstrecke zweigleisig und elektrisch befahrbar wird, also dass solche Zustände einfach durch die Gleisstruktur abgestellt werden können.
Dafür müsse eine künftige Landesregierung sich stark machen, um die Ostbahn als Ausbauprojekt mit Priorität in den Bundesverkehrswegeplan zu bekommen. Es hänge am Bundesverkehrsministerium, sagt Manuela Reiner. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hätte bei einem Besuch in Seelow gesagt, hier müsse sich was bewegen. Dringend mehr Züge, fordert Reiner, denn es gebe sogar Tage, in denen die Ostbahn so voll sei, dass Fahrgäste nicht mehr zusteigen können.
Die kommen nicht mehr rein. Ab Münchenberg ist Schluss. In Rehfelde kommen die Schülerinnen nicht mehr rein.
Experten sagen, es brauche den Ostbahnausbau auch, um insgesamt die Verkehre in Ostbrandenburg zu stabilisieren. Denn auch der RE1 von Berlin nach Frankfurt, die Autobahn 12 und die B1 sind täglich voll.
Der Bericht von Nico Hecht aus der RBB 24 Landespolitik. Der Einsturz von Teilen der Carola-Brücke über die Elbe in Dresden hat viele Menschen geschockt. Und weil Wasserwege und deren Überbrückung auch bei uns in der Region ein Thema sind, stellt sich die Frage, wie steht's eigentlich um die Brücken in Berlin und Brandenburg? RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat ein paar Fakten zusammengetragen über Brücken, die vom Land Brandenburg und von Berlin unterhalten werden.
Berlin ist reich an Brücken, viel reicher noch als Venedig und auch als Brandenburg. Im Schnitt sind die 835 Brücken in Berliner Zuständigkeit 53 Jahre alt und insgesamt sehr sicher, so Berlins Bausenatorin Ute Bonde von der CDU. Das werde regelmäßig überprüft.
Wir begehen die Berliner Brücken dreimal im Jahr und darüber hinaus erfolgen auch noch Regeluntersuchungen, nämlich alle 3 Jahre eine Prüfung und alle 6 Jahre eine Hauptprüfung. Das ist in Deutschland entsprechend geregelt nach DIN-Normen und natürlich führen wir diese Prüfungen, die auch entsprechend vorgesehen sind, auch regelmäßig durch.
Um die Brücken in diesem Zustand zu halten, sei Berlin auch zu Ausgaben bereit.
Was für uns jetzt wichtig ist, ist, dass wir auch mit Blick auf die Haushaltssituation, die sich in Berlin ergibt, in den Bestand der Brücken investieren und das Geld für den Bestand dieser Brücken zur Verfügung stellen.
Auch in Zukunft werde es bei der Brückensicherheit keine Mittelkürzungen geben, versichert Ute Bonde. Im Durchschnitt erhalten Berliner Brückenbauwerke derzeit die Schulnote 2,3. Wie alle Bundesländer im Osten Deutschlands haben Berlin und Brandenburg in den 1990er Jahren einen wahren Bauboom erfahren. Auch mehr als die Hälfte von Brandenburgs Brücken wurden in den Jahren nach der Wende gebaut, saniert oder von Grund auf instand gesetzt. 20 bis 30 Jahre später, das war abzusehen, stauen sich nun die Brückensanierungen, so das Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Zahlen vom Dezember 2022 sehen mehr als 80% der gut 750 Brandenburger Brücken in einem Zustand, der einer Schulnote 3 oder schlechter entspricht. Das allein allerdings bedeutet noch keine unmittelbare Gefahr. Zusätzlich zeigt der sogenannte Traglastindex an, ob die Brücke aushält, was sie tragen soll oder sogar mehr. Das ist bei knapp 500 Brücken zu 100% der Fall. Weitere gut 200 Brücken verfehlen ihr Ziellastniveau nur geringfügig.
Reporterin Oda Tischewski mit Einzelheiten zum Zustand von Brücken in Berlin und Brandenburg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Jan-Erik Nord aus Pankow hat eine spektakuläre Reise hinter sich. Mit seinem Trabi ist er 8000 Kilometer durch Amerika gefahren. Den Trip allerdings hat er nicht nur zu seinem Vergnügen gemacht, sondern für die 4-jährige Käthe. Und das kam so. Jan-Erik wollte schon immer mal quer durch die USA fahren mit seinem Trabant. Er bringt also das Auto nach Zwickau, um es bei Trabi-Spezialist Frank Hoffmann für die lange Tour fit machen zu lassen. Dieses Treffen allerdings verändert seine Reise, erzählt Jan-Erik später seinen Followern im Internet.
Wir saßen 2 Stunden in seiner Kaffeeküche, haben uns über Gott und die Welt unterhalten, haben natürlich auch über Trabants und Amerika geredet und dann ging die Tür auf und Käthe kam rein.
Die kleine Käthe leidet an der sogenannten Schmetterlingskrankheit. Dadurch ist ihre Hautoberfläche so empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Jede Berührung kann sie verletzen, die Wunden heilen schwer. Täglich muss sie mit Verbänden versorgt werden, hat furchtbare Schmerzen.
Frank hat mir von Käthe, von ihrer Erkrankung erzählt, hat mir erzählt, wie schwer es das Mädchen im Alltag hat, weil es keine Medikamente gibt dafür, keine Therapien, dass sie aber ein kleines bisschen Hoffnung haben, weil gerade vor kurzem ein Medikament in Amerika entwickelt wurde.
Käthe könnte von diesem neuen Medikament, einer Salbe, die ihre Wunden leichter heilen lässt, profitieren. An der Universität Stanford in Kalifornien kostet die Behandlung 800.000 Euro. Jan-Erik Nord beschließt, seine Amerika-Reise umzuplanen. Für Käthe. Es wird eine Spendenrallye mit seinem Trabi-Modell 601. Um auf Käthes Schicksal und das anderer Kinder mit der Schmetterlingskrankheit aufmerksam zu machen, lässt der 42-Jährige die Menschen übers Internet an seiner Reise teilhaben. Regelmäßig postet er Videos von seinen Stationen in Amerika und aus seinem Trabi.
Hallöchen, ich grüße euch aus Amerika. Ich bin gerade auf der Route 66, kurz vor Oklahoma City und fahre den Charity Drive für die kleine Käthe mit der Schmetterlingskrankheit.
Der DDR-Oldtimer wirkt dabei wie ein Magnet. Er fällt auf und so kommt der Pankower mit potenziellen Spendern ins Gespräch.
Halt an jeder Tankstelle, an jedem Restaurant oder sowas bin ich tatsächlich auf das Auto angesprochen worden. Und alle waren super neugierig und auch belustigt, wenn wir ehrlich sind. Weil hier einer hat mir erzählt, dass sein Rasenmäher 35 PS hat, was tatsächlich mehr Leistung ist, als der Trabi hat.
Und Jan-Erik hat einen außergewöhnlichen Beifahrer, einen Teddybären, den Käthe ihm mitgegeben hat.
Der Teddybär heißt Brownie und ist Käthes Teddybär. Und Brownie hat mich von Anfang bis Ende der Reise begleitet. Und Brownie hat ein Reisetagebuch geschrieben, also ich habe das für den getan, ne? Und damit Käthe so ein bisschen dabei sein kann.
10.000 Euro kommen zusammen. Die spendet der Trabifahrer für die Forschung an der seltenen Schmetterlingskrankheit. Und die Universität Stanford kommt mit Käthes Familie in Kontakt. Die Uni würde Käthe gern als Testpatientin mit der neuen Salbe behandeln. In Deutschland. Jetzt bangen alle, ob Käthes Krankenkasse die Kosten übernimmt. Jan-Erik hat nicht nur eine großartige Reise gemacht, sondern auch den Eltern der kleinen Käthe viel Kraft und Hoffnung mitgebracht. Regelmäßig telefonieren sie.
Wir sagen einfach, ja, spenden und totalen Rummel um die Krankheit machen, dass die Krankenkassen wirklich begreifen, wir müssen den Schmetterlingskindern helfen.
Jan-Erik Nord fährt jetzt wieder nach Zwickau, will die Bilder seiner Trabi-Reise dort ausstellen und natürlich Teddy Brownie und dessen Reisetagebuch zu Käthe bringen.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Wochenlang Dauersonnenschein und Hitze. Seit Montag ist plötzlich der Herbst da. Kräftige Tiefdruckgebiete bringen Regen und lebhaften Wind. Am Wochenende werden schwere Niederschläge in Polen und Tschechien erwartet. Welche Auswirkungen könnte die neue Wetterlage auf die Oder haben? Wäre der Landkreis Märkisch-Oderland auf hohe Pegelstände vorbereitet? RBB24-Inforadio-Reporterin Felicitas Montag hat sich umgehört.
Der Deutsche Wetterdienst rechnet heute vor allem im Süden Deutschlands mit Regen. Dauerhafte Niederschläge drohen am Wochenende in Österreich, Tschechien und Polen. Dies könnte in der Folge auch zu Überschwemmungen an Elbe und Oder führen. Nach jetzigem Stand sei das Oderbruch davon aber nicht betroffen, betont Julian Butschke, Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch.
Wir beobachten die Situation kritisch und auch täglich mehrmals. Aktuell sind ja je nach Prognose 200 bis 400 Liter im Einzugsgebiet der Oder vorhergesagt, sodass wir davon ausgehen, wenn die Menge kommt, mit einem Anstieg der Oder zu rechnen ist, aber aus unserer Sicht kein dramatischer Pegelstand sich ergeben wird daraus.
Butsch gewarnt davor, in Panik zu verfallen. Auch der Landkreis Märkisch-Oderland sieht derzeit keine Hochwassergefahr für die Oder. Kreissprecherin Johanna Selig empfiehlt, Ruhe bewahren und das Wochenende abwarten.
Wir werden am Montag zur weiteren Beratung auch zusammenkommen. Natürlich bei Bedarf auch früher. Die zuständigen Stellen, die an der Oder liegen, sind informiert. Und wir werden alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir ein mögliches Szenario natürlich bestmöglich im Griff haben.
Derzeit seien für Ostbrandenburg geringe Niederschläge vorausgesagt. Sollte sich die Situation plötzlich ändern, sei die Region vorbereitet, erklärt Julian Butschke.
Wir bereiten jetzt in Voraussicht vor, den Deichfuß wasserseitig freizumähen. Wir sind für die Deichunterhaltung zuständig, dass man mögliche Schadstellen schnell erkennen kann. Also ja, wir sind gut vorbereitet und auch in engen Kontakt mit den zuständigen Behörden.
Ein erster Austausch findet morgen im Seeloer Landwirtschafts- und Umweltamt statt. Eine Lagebesprechung sei aber nicht geplant, betont Kreissprecherin Selig. Der Landkreis Märkisch-Oderland bleibt also entspannt und versichert, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.
Die Oder könnte wegen des in den nächsten Tagen erwarteten Regens ansteigen. Hochwasser erwarten die Behörden aber derzeit nicht. Informationen waren das von Felicitas Montag. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.